Schauspieler Georg Uecker.
Leider nicht persönlich, aber von der Lindenstraße.
Ja. Wer ist das?
Bei der Lindenstraße hat er mitgespielt.
Ja, sicher. Das ist doch der, der bei der Lindenstraße gespielt hat. Ich finde es super, dass einfach ein Deutscher indirekt so ein Vorreiter für diese schwul-lesbische Gesellschaft
hat. Ja klar, von Lindenstraße. Hat das erste Buch rausgebracht. Ist in Lindenstraße derjenige, der seit Ewigkeiten der Dr. Flöter, glaube ich, ist. Ja? Oder Dr. Flöter heißt er.
Genau, Dr. Carsten Flöter.
Genau. Und ich glaube, dass er für die damalige Zeit und auch heute noch jemand war, der unsere Generation beteiligt hat, dran, ja, oder irgendwie in irgendeiner Form daran teilzuhaben, dass es cool ist, schwul zu sein. Und
Dr. Carsten Flöter. Und doch, oder Georg Uecker.
Okay, dass er jetzt einfach, er steht da dafür. Ich glaube, das ist jemand, der uns über Generationen hinweg begleitet hat. Ja, und der drückt so ein bisschen aus, wie wichtig es ist, zum Hinstehen, zum Sagen, hey, Schwule sind cool.
Ja, ich war zu dieser Zeit tatsächlich noch Lindenstraße-Guckerin, was ich inzwischen seit Jahren abgelegt habe. Aber das hat mich auch damals sehr berührt, dass dieses Thema im öffentlichen Fernsehen thematisiert wurde. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lieber schaue ich mir Männerküsse im Fernsehen an, als hetero geknutscht.
Heute Nacht jähren sich die Stonewall Riots, die ganz sicher einen großen Meilenstein in der Emanzipation der Lesben, Schwulen und Transmenschen darstellen. Daraus hervorgegangen sind der Christopher Street Day, der jährlich in vielen Städten begangen wird. Ein anderer Meilenstein war sicher auch, Lesben und Schwule nach und nach in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. Dazu gehörte ganz besonders der erste schwule Kuss in der deutschen TV-Serie. Zu sehen war dieser 1986 in der legendären TV-Serie Lindenstraße, die damals von rund 15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt wurde. Die Serienfiguren Carsten Flöter und Gerd Weinbauer waren die beiden Männer, die diesen Kuss vollzogen. Das Echo war riesig. Noch extremer aber dann 1990, als Carsten Flöter in eine für damalige Verhältnisse noch eindeutigere Liebesgeschichte verwickelt wurde. Zuspruch und Morddrohungen gab es zuhauf. Die Rolle des Carsten Flöter wird seit dem Beginn der Lindenstraße von Georg Uecker verkörpert, der aber nicht nur aus dieser Serie bekannt ist. Er bezeichnet sich selbst nicht in erster Linie als Schauspieler, sondern als Unterhalter. Auf der Bühne und im TV war er bislang in den unterschiedlichsten Rollen und Funktionen zu erleben. Er liebt die Abwechslung, entwickelt immer wieder neue Showkonzepte, flüsterte bei der Impro-Comedy-Show Schillerstraße den Protagonisten liebevoll gemeine Aufgaben ins Ohr, produzierte die Kultshow Blond am Freitag mit Ralf Morgenstern, rät bei Genial daneben mit und ist der Wunsch-Telefon-Joker vieler Kandidatinnen und Kandidaten bei Wer wird Millionär mit Günter Jauch. Heute Abend hat er sich nun Zeit genommen, um mit uns etwas zu plaudern. Und so begrüße ich ganz herzlich live am Telefon den Unterhalter und das Multitalent Georg Uecker. Guten Abend.
Ja, sehr schön, guten Abend.
Guten Abend. Ja, wir senden ja aus Freiburg, Georg. Warst du schon mal in Freiburg eigentlich?
Ich war oft in Freiburg. Erstens habe ich eine Freundin. Mhm. Das ist die Kollegin Irene Fischer, die Anna Ziegler in der Lindenstraße spielt. Ist auch privat eine sehr gute, liebe Freundin, die ich an dieser Stelle auch grüßen möchte. Die wohnt in Kirchzarten und insofern sind wir öfter in der Gegend. Ich besuche sie. Ich war aber auch sonst öfter mal in Freiburg. Ich war im Theater dort. Ich war jahrelang auf Tournee und dann habe ich eine interaktive Krimishow moderiert. Mhm. Da haben wir auch in Freiburg gastiert. Also ich war bestimmt so 20, 30 Mal da. Ja, es ist eine schöne Stadt.
Ja, und Georg, heute ist ja ein ganz besonderes Datum, der 27. Juni 2019 und ziemlich genau vor 50 Jahren waren die Stonewall Riots. Wir haben ja beide dieses Ereignis nicht wirklich bewusst miterlebt, aber wie würdest du dieses Datum einordnen? Ist es eins der wichtigsten in der Geschichte des Kampfes der LSBTTIQ-Gemeinde?
Auf alle Fälle. Es ist ein Datum, das Historie gemacht hat. Es war das erste Mal, dass wirklich in einer solchen Massivität, in einer solchen Gewaltheit Widerstand geleistet wurde gegen die Willkür der Polizei. Mhm. Und das hat weltweit sehr viel bewegt. Ironischerweise haben wir ja zwei Jubiläen, weil gestern vor 50 Jahren, am 25. Juni 1969 hat der Deutsche Bundestag am Ende der ersten großen Koalition unter Kanzler Kiesinger die Reformierung des Paragraphen 175 beschlossen. Das war 48 Stunden vor Stonewall, also unabhängig davon. Es war einfach ein Zeichen der Zeit. Und der Bundestag hat beschlossen, die Homosexualität eben aus der völligen Illegalität zu führen, also den Paragraphen 175, der ein Schandparagraph war, weil er 1:1 übernommen wurde in der Version der Nazis 1935. Das ist wirklich ein Skandal, das muss man sich mal vor Augen halten. Der wurde erst dort reformiert und zwar auch nur eben so halbherzig, dass Homosexualität eben nicht komplett illegal war, sondern unter Erwachsenen, damals eben Männern über 21 Jahre, war es dann erlaubt. Das war ein großer Schritt. Zwei Tage später war eben Stonewall und das hat sehr viel bewegt. Es hat gezeigt, wir können uns wehren, wir müssen uns wehren und es bewegt eben eine ganze Menge.
Warst du eigentlich selber schon mal im legendären Stonewall Inn?
Ja. Natürlich für viele schwule Männer, wenn sie dann mal in New York sind, gehen dahin und gedenken dieser Nacht. Ich war damals ja 6 Jahre alt und nicht dabei, aber das Lokal gibt es ja immer noch, ja.
Hier in Freiburg war ja am vergangenen Wochenende der Christopher Street Day, der erste in Freiburg, fand 1989 statt in Nordrhein-Westfalen. Gibt es ihn seit den 80ern, anfangs in jährlich wechselnden Städten, wenn ich es richtig gelesen habe. Und seit 1991 gibt es in Köln jährlich die Cologne Pride. Wann warst denn du als erste Mal auf einem CSD?
Ich gehe jedes Jahr in Köln meistens, also hin, entweder mache ich was oder ich besuche einfach Kollegen. Oder ich trete auf. Und außerdem unterstütze ich gerne auch kleinere CSDs, also die es nicht ganz so einfach haben. In Köln ist es ja riesig, das ist einer der größten Gay Prides in Europa. Aber ich finde es auch wichtig, dass man in die kleineren Orte geht, die sogenannte Provinz, dass man da eben auch unterstützt, dass man da auftritt, mitdiskutiert, irgendwas macht. Und da suche ich mir eigentlich jedes Jahr auch einen kleineren Ort aus.
Aus deiner Sicht, wie hat sich denn der CSD an sich über die Jahrzehnte jetzt verändert? War er früher kämpferischer als heute oder kann man das nicht so sagen?
Das ist ja unterschiedlich. Also ich halte ihn nach wie vor für wichtig. Natürlich ist er in großen Städten wie Berlin und Köln, ist es natürlich auch eine große Party, aber dagegen spricht auch nichts. Also ich finde, im Idealfall kann man feiern und trotzdem ein Bewusstsein haben. Es wird ja oft so eine Polarisierung aufgebaut. Also entweder sind das nur die Party-Elsen oder das sind die Polit-Schwestern. Ich finde diese Dichotomie, diese Abgrenzung falsch. Ich für meinen Teil würde sagen, ich bin beides. Ich bin ein politischer Aktivist und ich bin ein Hedonist. Und ich glaube, das kann man auch beides zusammen feiern.
Mein persönlicher Eindruck in den letzten Jahren ist ja, dass der CSD wieder wichtiger geworden ist. Zum Teil habe ich das Gefühl, wir waren gesellschaftlich schon mal sehr viel weiter, was die Akzeptanz und Toleranz angeht. Aktuell steckt uns aus konservativen und rechten Kreisen ja wieder mehr Gegenwind entgegen. Ja. Auf den Freiburger Lesbenfilmtagen zum Beispiel gab es am vergangenen Freitag einen Farbbeutelanschlag auf die Besucherinnen und Besucher und das an dem Wochenende, in dem in Freiburg auch der CSD eigentlich stattfand.
Ja, also ich glaube, wir sollten uns da nicht in so einer Sicherheit wiegen. Wir haben eine ganze Menge erreicht. Das ist ganz klar, wir haben ja noch ein Jubiläum dieses Jahr, nämlich 25 Jahre der endgültigen Abschaffung des Paragraphen 175. Am 12. Juni 1994 wurde er endgültig abgeschafft. Das war ein großer Schritt und ein paar Jahre später kam dann auch eben die Ehe für alle. Wir haben eine Menge erreicht, aber wir dürfen uns da nicht in Sicherheit wiegen. Wir werden immer angreifbar bleiben, weil wir eine Minderheit sind. Und sobald die Stimmung kippt, also eine Unzufriedenheit da ist, oder eben, wir dürfen nicht unterschätzen, was die Rechtsextremen und die Neonazis da vorhaben. Wir sind immer auf deren Liste, auch wenn sie erstmal über Ausländer reden und hetzen und Mordanschläge begehen und uns gerade mal nicht erwähnen. Wir sind immer auf deren Liste. Wir müssen wachsam bleiben und immer kämpfen. Es geht auch nicht darum, immer was Neues zu erreichen. Es geht darum, das Erreichte zu bewahren. Und wenn man sieht, was in Deutschland in den 20er Jahren möglich war, Ende der 20er Jahre, als der Reichstag schon damals über die Abschaffung des Paragraphen 175 diskutierte. Wir waren sehr weit, wir waren weltweit ziemlich weit vorne. Und wir wissen, was ein paar Jahre später passiert ist. Dann muss man sagen, bleib wachsam und der Feind schläft nicht.
Glaubst du, dass die ganzen Leute jetzt praktisch jetzt so dagegen wieder sind, dass die ganze da waren und einfach durch Netzwerke jetzt einfach stärker werden?
Also ich glaube, es geht in Wellenbewegungen. Und momentan ist ja eine große Unzufriedenheit. Man sieht den Erfolg der AfD, der ein Skandal ist. Das muss man einfach mal sagen. Das sind unsere Feinde. Da muss man wachsam bleiben. Ich glaube nicht, dass es jetzt unmittelbar schlechter geworden ist. Ich glaube, es geht in Wellenbewegungen, aber wir müssen wachsam bleiben.
Als ich Carsten Flöter an der Lindenstraße 1987 übrigens outete und dann 1990 einige Liebesszenen mit Robert Engel hatte, gab es auch einen, wie man heute sagen würde, Shitstorm. Wie war das damals und gab es damals auch Unterstützung? Wie war denn das für dich damals?
Das war extrem heftig. Ich habe nicht damit gerechnet. Es gab Beschimpfungen, es gab Morddrohungen. Ich habe wochenlang unter Personenschutz leben müssen. Es gab Bombendrohungen gegen die Produktion. Wir haben Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Das war eine extrem heftige Zeit. Die war nicht sehr schön. Ich bin Gott sei Dank kein so ängstlicher Mensch, aber das, was jetzt Politiker teilweise äußern, was sie durchmachen müssen, das habe ich damals durchmachen müssen. Ja, und das war extrem heftig. Es gab kaum eine menschliche Reaktion, die ich nicht erlebt habe. Man darf nicht vergessen, es gab auch Unterstützung, aber leider sind die Krawallschachteln und die brutalen Gegner und die Extremen sind immer lauter. Es sind immer die Lautsprecher, die Brüllhälse und die setzen sich oft in der Wahrnehmung eher durch. Hm. Anstatt die Leute, die sagen, es gab es damals auch, die sagten, das ist doch toll, oder nehmen das gar nicht weiter auf, die sagten, das ist doch völlig normal. Die melden sich leider nicht ganz so laut zu Wort.
Wie waren die Produktion selber? Haben die aber dann so die gehalten und wollten die Geschichte auf jeden Fall drin haben?
Ja, wir hatten ein tolles, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Hans Geißendorf, dem Produzenten und Erfinder der Serie, und die haben richtig gekämpft. Es gab dann auch eine Folge, die wurde vom Bayerischen Rundfunk nicht wiederholt. Es wurde eine Folge umgeschnitten nach der Erstausstrahlung und ich habe mich dann laut geäußert und gesagt, ich finde das sehr feige. Also es werden Bücher redaktionell abgenommen, es wird gedreht, es wird dann nochmal die fertige Folge redaktionell abgenommen und wird dann gesendet. Und wenn dann einige Schreihälse laut protestieren, dann einen Rückzieher zu machen und die Folge umzuschneiden, dass ich das nicht gut fand und finde, das steht einem öffentlich-rechtlichen Sender nicht gut zu Gesicht. Da hat Hans Geißendorf für mich auch sehr unterstützt. Ich habe allerdings auch Ärger mit den Sendern bekommen, aber es war mir egal.
Aus deinem Buch Ich mach da mal weiter, das letztes Jahr erschien und das ich als sehr lesenswert empfinde, obwohl ich, dass es anfangs gar nicht klar war, dass du den Carsten Vöter spielen solltest. Es gab da eine Alternative, ne?
Am Anfang gab es, also der Horst Scheel, der das Casting macht, hatte mich im Theater gesehen und hat mich zum Casting eingeladen und da war noch nicht klar, welche Rolle. Es gab im Prinzip zwei Rollen, die in Frage kommen würden, von meinem Typ her und vom Alter her. Das war einmal Carsten Vöter, die Rolle, die ich dann bekommen habe, und Frank Dressler, den leiblichen Sohn von Dr. Dressler, genau. Mhm. Ich habe gesagt, ich will eigentlich nur die eine Rolle vorsprechen, weil ich es schwierig finde, bei dem Vorsprechen so zu wechseln und sagen, oh, jetzt bin ich der andere. Dann fängt man an, irgendwelche Macken einzubauen und das wird irgendwie so ein bisschen peinlich. Und ich habe gesagt, ich setze mal alles auf eine Karte, ich spreche nur diese Rolle vor. Die Tatsache, dass Carsten Vöter schwul ist, war eigentlich nur ein Aspekt. Darauf kann man keine ganze Rolle aufbauen. Das ist eben ein Aspekt von uns. Aber zwei schwule Männer sind ja auch nun nicht wirklich gleich. Und darauf kann man keinen Charakter aufbauen. Ich fand es interessant, dass Carsten Vöter sehr viel anders ist als ich. Also sehr viel ruhiger, sehr viel bürgerlicher. Also, dass man sich die Rolle erarbeiten muss, dass es aber die Schnittmenge gibt, dass beide schwul sind. Das fand ich interessant.
Mhm. Neulich sprach ich ja mit Matthias Freihof, der den schwulen Lehrer Philipp in der ersten und einzigen schwulen Kinofilm der DDR spielte, Coming Out. Er ist ja selbst auch schwul und ich fragte ihn, ob er am Anfang vielleicht zögerte, eine schwule Rolle zu spielen, zumal man ja dadurch als Schauspieler auch festgelegt werden kann. Matthias Freihof meinte aber, dass er nicht gezögert habe und die Rolle sogar unbedingt spielen wollte. Und ich habe kurz darauf auch mit Lars Steinhöfel gesprochen, der spielt in der Serie Unter uns den Easy Winter und hat über dasselbe Thema mit ihm gesprochen. Und Lars hat sich ja zuerst privat geoutet und später outet sich dann auch seine Serienfigur Easy Winter, nachdem sie bislang nicht schwul angelegt war. Das war Lars, anders wie bei Matthias Freihof, anfangs gar nicht so recht, obwohl er privat inzwischen oft schwul lebt. Er fand, dass die Rolle sich dadurch zu sehr an seinem realen Leben annäherte. Wie war es denn für dich damals, das Georg Uecker und mit Carsten Vöter? Gab es ab sofort ein Ja, ich will, oder hast du auch das auch bedacht alles?
Nee, ich war damals etwas naiv, muss man sagen. Ich habe gar nicht einschätzen können, was das heißt, so eine Rolle zu spielen. Damals hatten die meisten Leute nur drei Sender, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. RTL und Sat.1 waren noch in den Startlöchern, die konnte kaum jemand empfangen. Mhm. Das heißt, die Serie hatte 14, 15 Millionen Zuschauer jede Woche. Das ist ja unfassbar. Ich kam vom Theater, freute mich. Die Rolle war am Anfang auch nicht so groß im ersten Jahr. Ich war parallel noch am Theater und dachte, naja, ist immer ein schönes Einkommen. Und mit Hans Geißendorf zu arbeiten, der war gerade für einen Oscar nominiert, fand ich super. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten könnte. Und das ist insofern vielleicht auch ganz gut, als dass ich mir selber nicht im Weg stand. Dass ich nicht überlegt habe, was könnte das für mein Privatleben bedeuten. Und das hat mein Privatleben sehr verändert. Mhm. Nicht nur zu den Zeiten, wo ich dann eben bedroht wurde und undercover leben musste, sondern auch im Umgang mit Öffentlichkeit, mit anderen Menschen. Das ist ja nicht immer nur schön. Mhm. Ich habe über all sowas nicht nachgedacht, muss man sagen. Ich war 22 Jahre alt und fand es spannend und interessant. Und dann habe ich die Herausforderung angenommen.
Hast du aber trotzdem diesen Hass, oder den man aber auch entgegenschlägt, auch damals schon mit einbedacht? Oder weil ich habe gelesen, deine Eltern waren ja sehr liberal oder sind sehr liberal und sehr offen gewesen. Du hattest das Problem selber ja nicht so, dass die Eltern gegen das Schwulsein waren.
Nee, eben, das schreibe ich auch in meinem Buch, dass ich... Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass es so viel heftige Reaktionen geben würde. Ich habe zwar nicht im Wolkenkuckucksheim gelebt, aber ich lebte in einer Großstadt, in einem sehr toleranten Ambiente, in einer Branche, wo viele schwul sind. Ich dachte, naja, da wird es schon ein paar komische Briefe geben und ein paar Leute, die es doof finden. Aber mehr Gedanken habe ich mir auch nicht gemacht. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass das so kommen würde. Das war ein heilsamer Schock. Also einfach zu zeigen, wie weit wir wirklich sind, nämlich nicht so weit, wie ich gedacht habe. Das war ganz gut. Und das hat in mir den Kampfgeist geweckt. Da bin ich dann eben nach vorne gegangen, bin auf Demos gegangen, habe mich im Sender angelegt, habe mich mit meinen Gegnern angelegt und habe gesagt, also wenn es schon so kommt, dann nehme ich den Fehlhandschuh auch auf.
Gäbe es etwas, was du heute bezüglich der Rolle anders machen würdest, oder war das eigentlich genau alles so richtig? Carsten Flöter ist ja heute eine schwule Kultfigur eigentlich und hängt sogar im Bonner Haus der Geschichte.
Ja, das finde ich auch schon wieder toll. Nee, ich würde nichts anders machen, glaube ich. Vielleicht in Kleinigkeiten, aber das habe ich auch schon wieder vergessen, weil es ist nicht so schlecht, dass nicht was Gutes mal rauskommt. Die Rolle selber habe ich auch gar nicht geschrieben, also ich mache ja das, was im Drehbuch steht. Wobei es ganz toll war, muss man dazu sagen, dass Hans Geißendörfer immer auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, in unserem Autorenteam ist keiner schwul, kannst du uns mal sagen, wie das ist oder passt das so? Also ich habe versucht, mich da sehr stark einzubringen und auch die Geschichte, dass Carsten einen HIV-positiven Jungen adoptiert, war meine Idee, weil ich mal in einer Talkshow saß und da war ein schwules Paar, die hatten 4 HIV-positive Pflegekinder und denen hat man klipp und klar gesagt, die könnt ihr haben, die anderen bekommt er sowieso nicht. Und die HIV-positiven Kinder, die will ja sonst keiner haben. Also genau in diesem Zynismus. Und ich war völlig fassungslos. Und darauf haben wir die Geschichte eingebaut.
Seit einigen Monaten gibt es ja in der Lindenstraße wieder eine neue schwule Geschichte. Ja. Um Paul, gespielt von dem Schauspieler Ole Dahl. Verfolgst du diese Geschichte und weißt du, wie sie in der heutigen Zeit ankommt? Wie sind die Reaktionen jetzt?
Die Reaktionen sind natürlich sehr viel entspannter. Was ich toll finde, ist eben die Geschichte von einem Teenager, der sein Coming-out hat. Also Carsten war noch ziemlich jung, aber naja, es ist ziemlich, der war bei seinem Coming-out dann so, ich glaube, 23. Das war damals neu, weil es das überhaupt nicht gab. Man darf nicht vergessen, es gab überhaupt keine schwule Serienfigur in Deutschland und es gab auch keine offen schwulen Fernsehmacher. Also ich stand da wirklich alleine da. Meine Freunde Dirk Bach und Ralf Morgenstern, die kamen dann danach, als sie ihre Öffentlichkeit hatten. Aber sonst gab es niemanden. Ich stand mutterseelen alleine da. Und jetzt diese Geschichte zu erzählen von einem schwulen Teenager, das finde ich sehr gut. Mhm. Und zwar haben wir dann 2 Kontraste. Es ist ja auch sehr bemerkenswert, dass wir nach wie vor die Geschichte mit Carsten Flöter, die Geschichte eines schwulen älteren Mannes erzählen. Weil es ist ja klar, heutzutage wird immer so gerechnet, ja, ihr so und so viele schwule Figuren gibt es, ihr seid ja präsent, aber es geht ja auch nicht nur um die Quantität, es geht ja auch um die Qualität der Figuren. Und die sollen oft natürlich jung und knackig und verkaufbar sein. Also die sollen auch die Bravo können und internetkompatibel sein und sexy und jung. Wir erzählen ja auch mit Carsten die Geschichte einer gebrochenen Figur, der im Leben auch einiges schiefgegangen ist, der jetzt sich von seinem Freund getrennt hat, der alleinstehend ist und Mitte 50 ist. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Mhm. Wir haben eben gesagt, damals standst du ja ziemlich allein mit der Rolle. Heute gibt es ja noch andere Serien, wo auch mal hier und da auch Schwule auftauchen. Hast du eigentlich mit solchen Kollegen auch mal Kontakt und tauscht man sich da aus?
Nee, erstaunlich wenig, muss man sagen. Das liegt aber einfach in der Branche, dass man sich nicht über den Weg läuft.
Ja, jetzt tun wir ganz kurz Luft holen zwischendrin. Es ist ja sehr warm und wir haben einen Musikwunsch, den wir da erfüllen möchten, von Ingrid Caven, die großen weißen Vögel.
Ingrid Caven, genau. Das war die Muse und zeitweise Ehefrau von Rainer Werner Fassbinder.
Und warum hast du das gewünscht dir?
Ich finde es ein wunderschönes Lied. Per Raben hat es geschrieben. Es ist ein Lied, das erzählt die Geschichte einer Seebestattung eines Matrosen. Und es beginnt mit Beethoven. Ich komme aus Bonn, muss man dazu sagen. Es beginnt mit Beethoven und endet mit der Internationalen. Und ich finde, das trifft sehr auf den Punkt, trifft sehr meine Haltung zum Leben.
Okay, dann hören wir jetzt die großen weißen Vögel.
Hallo, hier ist Matthias Freihof. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Sänger, Lehrer in Berlin. Ja, das war ich. Auf Radio Dreieckland.
Das waren die großen weißen Vögel von Ingrid Caven. Ein Musikwunsch von unserem Gast Georg Ücker, der noch immer am Telefon ist. Hallo, ja. Georg.
Hallo.
Was mir in deinem Buch, ich mach da mal weiter, sehr gut übrigens gefällt, ist, dass du mit viel Humor und Insider-Infos die Leser praktisch an die Hand nimmst und durch dein bisheriges Leben führst. Spannend fand ich zum Beispiel die ganze Zeit rund um dein Coming-out und wie das Umfeld reagierte. Zum Beispiel warst du schon in der Schule weitgehend geoutet, das hatte ich damals praktisch nie geschafft. Und parallel wird auch berichtet, wie sich deine Karriere nach und nach aufbaute. Was ich interessant finde, ist auch, dass du dich gar nicht explizit als Schauspieler bezeichnest, sondern als Unterhalter. Wie kommt das?
Ja, ich bin eigentlich natürlich Schauspieler, aber es hat mir eine dann irgendwann nicht mehr gereicht. Mhm. Man bekommt dann sehr viele Drehbücher auch zugeschickt. Also im Idealfall, wenn es dumm läuft, kriegt man gar nichts zugeschickt. Aber wenn es gut läuft, kriegt man Drehbücher zugeschickt und denkt, ach du liebe Zeit. Und muss sich das dann auch sehr schön reden. Und ich bin ein viel zu aktiver Typ, um zu warten, dass genau die richtige Anfrage kommt. Ich habe dann angefangen, selber Sachen zu entwickeln, Drehbücher zu schreiben, Projekte zu entwickeln, wo ich gedacht habe, okay, die kann ich machen, aber es gab auch Projekte, die andere machen. Also selber mal einen Think Tank anzuwerfen, Sachen zu kreieren, nicht nur zu warten. Das ist das Schlimme an dem Beruf als Schauspieler. Und man ist dann ja auch abhängig davon, ist man gerade gefragt, ist man nicht gefragt. Es kam hinzu, was du auch erwähnt hast, dass man durch eine Serienrolle natürlich auch erstmal sehr festgelegt ist bei Leuten, teilweise bei den Machern mehr als bei den Zuschauern, erstaunlicherweise. Mhm. Und da habe ich gedacht, nö, das ist mir zu wenig. Ich liebe den Beruf, aber ich fange eben auch an, andere Sachen zu kreieren. Ich habe gemerkt, dass ich auf der Bühne gut improvisieren kann, habe dann eben Comedy-Shows gemacht, interaktive Bühnenshows, habe Fernsehshows entwickelt, unter anderem auch für andere Leute. Ich habe für Thomas Hermanns Popclub entwickelt, zusammen mit ihm, und Blond am Freitag und Kaffeeklatsch für Morgenstern und verschiedene andere Sachen und bin dann eben auch als Autor und Producer tätig geworden.
Deine Karriere war ja auf einem sehr guten Wege und du hattest immer wieder Möglichkeiten, neue Wege auch zu gehen. Dann kam deine Beziehung zu deinem Partner, der leider bald erfuhr, dass er HIV-positiv war. Das stellte dann alles auf den Kopf und nachdem dann das Schlimmste eingetreten war und er verstarb, eine der heftigen Stellen im Buch und natürlich auch in deinem Leben, ging es gleich katastrophal weiter. Du erhielst 1993 die Schock-Doppeldiagnose. Du hattest Krebs und warst zusätzlich noch HIV-positiv. Das erfuhrst du alles in einem Tage. Ich finde es beeindruckend, wie du es von dieser Zeit berichtest, ganz offen und ehrlich auch davon erzählst, dass du dich sogar einmal fast aus dem Fenster gestürzt hättest. Wie kann man aus einem so tiefen Loch wieder herauskommen? Wie hast du es geschafft?
Ja, es ist halt schwer, da irgendwie Tipps zu geben für andere. Ich war, muss man sagen, ich hatte eigentlich alles verloren. Außer der Liebe meiner Freunde und meiner Eltern, die da ganz wunderbar waren. Ansonsten hatte ich natürlich nichts mehr. Ich war Freiberufler, hatte kein Geld mehr, lag monatelang im Krankenhaus. Es war nicht klar, ob ich das überleben würde. Ich hatte meine große Liebe verloren. Also es war nichts mehr da. Es war ein Flatliner. Und ich kann nur sagen, schrittweise, also indem man nicht direkt den ganz großen Sprung wagt, sondern erstmal guckt, Tag für Tag, was besser geht, mal einen Tag ohne Schmerzen, mal einen Tag lesen, mal einen Tag mit Leuten diskutieren, langsam da rauskommen. Ich bin so ein Stehaufmännchen, also ich habe eine sehr positive, im wahrsten Sinne des Wortes, positive Haltung zum Leben. Ich bin da so ein Survivor irgendwie und habe gedacht, ich habe noch was vor. Irgendwie will ich noch Dinge erreichen und das ist ja nun auch schon 26 Jahre her.
Zum Glück konntest du ja den Krebs dann besiegen und auch der HIV-Virus konnte nach langem Kampf in den Griff bekommen werden, toi toi toi. In besonderer Weise klappt es, dass die Medien, die Presse da wenig von mitbekommen haben, glaube ich. Fragen kamen erst auf, als du da aufgrund von Nebenwirkungen von Medikamenten dann plötzlich ein Gewicht verlorst, sehr viel später. Da standest du aber längst schon wieder in der Öffentlichkeit. War das dann der Grund dafür, dass du dich dann auch entschieden hast, das Buch zu schreiben und mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu treten?
Das war auch ein Grund, weil ich natürlich auch gefragt wurde und teilweise von sehr bunten Blättern auch richtig verfolgt wurde aufs Unangenehmste. Und ich hatte keine Lust, auf deren Rechnung praktisch zu arbeiten. Also sie schreiben dann so einen reißerischen Artikel, spucken sich ins Händchen und sagen, super Nummer. Und ich habe gedacht, nein, die Geschichte ist auch komplexer, als man sie in ein paar Worten wiedergeben kann in Artikeln. Und habe gedacht, ich setze mich hin und erzähle meine Geschichte in meinen Worten. Und daraus ist dieses Buch entstanden, weil ich auch anderen Leuten Mut machen will. Es ist kein Ratgeberbuch, es ist ein sehr persönliches Buch. Aber ich habe tolle Reaktionen bekommen von Leuten, die gesagt haben, es hat ihnen Mut gemacht. Unabhängig jetzt von HIV oder von dem Verlust eines Partners. Wir haben alle so viele Dellen in unserer Biografie und so viele Tiefpunkte. Die meisten Leute reden nicht gern darüber. Wir sind im Kapitalismus so gepolt, dass wir funktionieren müssen. Oder glauben immer funktionieren zu müssen. Und ich habe gedacht, okay, ich schreibe das mal in der Ambivalenz, in der es wirklich stattgefunden hat. Also ich habe in meinem Leben auch sehr viel Glück gehabt und sehr viele Höhepunkte erlebt und tue es immer noch. Aber eben extreme Ausschläge nach unten auch. Also mein Leben ist schon sehr extrem verlaufen, muss man sagen. Und das kann man nicht mit der Boulevardpresse besprechen. Das muss man in eigene Worte fassen. Und dann ist eben dieses Buch entstanden.
Was ich wirklich sehr gut finde, auf jeden Fall, es hat beide Seiten ja auch das Buch. Ich habe auch sehr viel schmunzeln müssen beim Lesen. Aber eben natürlich, gerade die schlimme Phasen da natürlich sehr, sehr bewegend auf jeden Fall auch.
Ja, es gehört zusammen. Es ist ein Teil meines Lebens. Ja. Also ich habe das akzeptiert und bin da irgendwie recht gelassen.
Kann so ein Buch auch eine Art Therapie sein, über die ganzen Schocksituationen im Leben ein bisschen hinwegzukommen?
Also ich würde nicht ganz so weit gehen, dass es eine Therapie ist, weil dann wärst du autistisch. Dann würde man ja sagen, wer soll das denn kaufen? Das ist ja wie so eine Nabelschau. Also das ist es nicht wirklich. Aber ich habe gemerkt beim Schreiben, ich schreibe überwiegend nachts, wenn es ganz still ist und saß da und bin dann in mich gegangen, also traveling down memory lane, wie der Engländer sagt, und habe eben so Sachen wiedererlebt. Und das war ein sehr spannender und teilweise auch sehr schmerzhafter Prozess.
Ein Schock einer ganz anderen Art war ja vor einigen Monaten die Nachricht für viele Fans, dass die Lindenstraße nur noch bis kommenden März zu sehen sein wird. War das auch eigentlich für dich auch ein Schock oder hast du das kommen sehen? Oder wusste man das in den...
Nein, ich habe es nicht kommen sehen, aber ich bin natürlich Realist und sage mir, nichts ist für immer. Es war trotzdem ein großer Schmerz, als ich es erfahren habe. Weil ich habe immer andere Dinge parallel gemacht. Ich habe auch mal aufgehört, ich bin ausgestiegen, war 5 Jahre weg. Also ich war nie da so in so einer Tretmühle. Das muss man sich nicht so vorstellen wie zum Beispiel eine Daily Soap. Ich drehe da, je nachdem, so 3 bis 5 Tage im Monat und mache verschiedene andere Dinge. Also insofern bricht da nicht mein ganzes Leben weg. Aber wenn ich drüber nachdenke, sage ich mir natürlich, es ist ein solch wichtiger Bestandteil meines Lebens, dass das wird schon sehr schmerzhaft sein. Also ich schiebe das noch so vor mir her. Wir drehen bis Weihnachten und die Ausstrahlungen sind dann eben bis März nächsten Jahres. Pfiffigerweise läuft die letzte Folge genau zum 30-Jährigen der berühmten Kuss-Skandalfolge. Die war am 18. März 1990. Das ist auch sehr absurd, also dieser Kuss, der dann so für so einen Skandal sorgte, lief an dem Tag, an dem die erste und einzige freie DDR-Volkskammerwahl stattfand. Ich war in der DDR damals, weil ich mir das angucken wollte. Und in der BRD war die Hölle los. Und genau 30 Jahre später, am 20. März nächsten Jahres, läuft die letzte Folge.
Ja, die Lindenstraße ist ja in der TV-Landschaft eine feste Institution. Ist es von der ARD nicht eigentlich fahrlässig, so etwas, was eine so lange Geschichte hat, einfach aufzugeben? Hätte die ARD da nicht mutiger sein müssen? Nicht enger zu Zahlformaten, die laufen ja ewig.
Das kann man natürlich sagen, ja. Weil sie ist nicht werbefinanziert. Gott sei Dank, sonst hätte sie nie so lange existieren können. Wir haben ja Sachen gemacht, also wo wir aus der Serie ausbrechen, wo wir auf die Serie hinweisen als fiktionales Projekt. Also wir haben die Ebenen gebrochen. Es gab immer die Schreierei, ach, wenn dann die Griechen reden, dann reden die ja Griechisch, dann muss ich ja Untertitel lesen. Und sagt, ja, dann liest halt Untertitel, so schwer ist es auch nicht. Also wir haben ja die Serie unglaublich viel gewagt und probiert. Also ein sehr, wenn man so will, mainstreamiges, triviales Format zu wählen, eine wöchentlich vorgelaufene Serie, aber sie mit anderen Inhalten zu füllen, was natürlich damit zu tun hat, dass Hans Geißendörfer ein Filmemacher ist und ein Autor ist. Und das ist weltweit, muss man sagen, ein Unikat. Also auch wenn Engländer das sehen, sagen sie, mein Gott, ihr traut euch Sachen. Und da hätte natürlich die ARD mutiger sein können, zu sagen, Quoten gehen rauf, Quoten gehen runter, wir sind nicht werbefinanziert, wir bleiben da mal dran, weil es einfach ein Zeitdokument ist. Und das haben sie natürlich leider nicht gemacht.
Genau, weil sowas kriegt man auch nicht wieder hin. Ich meine, selbst wenn man was Neues jetzt anfangen würde, das dauert dann wieder natürlich logischerweise 30 Jahre. Ja,
sowas in der Art wird es nie wieder gehen, das kann man schon sagen.
Was war das Besondere? Was kann man schon sagen, dass es eine Vision hatte, dass es wichtige Themen ansprechen wollte?
Und dass es eine Haltung hat, ja. Sagen wir mal so. Dass es eine Haltung hat, dass es auch Utopien schafft, wie wir zusammenleben können. Dass es auf sich selber hinweist, dass es eben nur eine Serie ist. Gleichzeitig aber eben hinausstrahlen will, also eine Wirkung haben will auf die Gesellschaft. Was also die Darstellung von Lebensformen anbelangt, dass das alles viel gebrochener ist als in anderen Serien. Und dass die Leute auch normaler aussehen, das wäre auch immer der Vorwurf. Da gab es ja auch Leute, die sagten, ja, Carsten, das ist ja ganz toll, aber wir finden Stephen Carrington in Dynasty, also in Denver, viel leckerer. Hab ich gedacht, ja gut, das ist auch ein anderer Ansatz, das ist eskapistisch. Und als es da eben eine AIDS-Krise in Amerika gab und die Sponsoren abgesprungen sind, dann war Stephen Carrington auch plötzlich heterosexuell. Also das war nur zu dem Thema, wie ernst sie es genommen haben. Lindenstraße nimmt die Sachen ernst und Leute sehen normal aus. Das Treppenhaus sieht genauso piefig aus wie in vielen anderen Häusern. Das war das Prinzip und das war ein Unikat.
Es wird natürlich bis zuletzt sicher ein Geheimnis bleiben, wie die Lindenstraße enden wird. Das können wir auch gar nicht jetzt fragen. Aber wenn du selbst das Ende schreiben dürftest, würdest du die Serie mit einem großen Knall enden lassen oder eher so, dass es eigentlich so eigentlich gedanklich immer weitergeht? Oder müsste die letzte Szene eine Kussszene noch mit dir sein, weil sie jetzt gerade zum Jahrestag ist?
Na, ich würde sie nicht mit einem großen Knall enden lassen. Das ist zu spekulativ. Ich weiß ja auch, wie sie endet, darf natürlich nichts sagen.
Aber du weißt schon, okay, ist schon bekannt.
Es ist ganz anders, als die Leute erwarten. Das kann ich sagen.
Okay, also wir waren auf jeden Fall gespannt. Ja, spannend ist ja auch, dass in der Lindenstraße auch die ganzen Leute, also wirklich teilweise als Kind mitgespielt haben und jetzt halt erwachsen sind. Das ist ja also schon was ganz Besonderes in so einer Serie. Ja, du hast ja unter anderem mit Helle von Sinnen, Cornelia Scheel, Dirk Bach, Ralf Morgenstern und vielen anderen in den vergangenen Jahrzehnten ja viel auch für die Sichtbarkeit von LGBT geleistet. Und unter anderem bist du auch einer der Mitinitiatoren der legendären Rosa Sitzung.
Ja. Ja.
Wie kam das eigentlich zustande damals? Bist du ein Karneval-Fan?
Hella und ich waren beim Konzert von Georges D. und haben uns ordentlich angepichelt. Und das war so kurz vor Karneval. Und dann haben wir einfach so gut angeschnipst, gesagt, warum gibt's eigentlich keine schwule lesbische Karnevalssitzung? Und Hella sagte, warum gibt's eigentlich keine Präsidentin, sondern nur Männer? Und dann haben wir das wirklich so vor uns hingepitcht. Und als wir dann nüchtern waren, haben wir gedacht, das ist immer noch eine gute Idee. Und haben das dann schnell in die Tat umgesetzt, mit keinem Geld. Also wir haben eher drauf bezahlt. Aber wir haben ja andere Einnahmequellen und haben gesagt, wir machen das, wir stemmen das. Wir haben das innerhalb von 2 Monaten gestemmt. Mhm. Haben einfach Kollegen gefragt, ob sie mitmachen wollen. Und das zog ganz schnell Kreise. Auch etablierte Karnevalisten wollten auftreten, andere Comedians. Und das war ein tolles Erlebnis.
Ja, nächste Woche ist ja auch wieder die Cologne Pride. Also nicht dieses Wochenende, sondern vorne drauf. Wirst du in irgendeiner Form da vor Ort sein?
Ich werde da nichts Offizielles machen. Also ich werde rumlaufen, mal gucken. Also was Offizielles mache ich nicht. Jeder, der mich sieht, der das jetzt hört, kann mich ruhig ansprechen und dann trinken wir ein Bier.
Alles klar, ich werde auch wie immer auch da sein. Wir sehen uns ja. Ja, und wie siehst du als Unterhalter in deine nähere und fernere Zukunft eigentlich mit Ideen, Projekten? Gibt es da Sachen, die du darüber reden kannst, was demnächst ansteht? Oder ist es eigentlich noch
darüber reden ist immer so ein bisschen schwierig. Ich rede erst drüber, wenn das endgültig feststeht. Ich bastel so, das habe ich immer gemacht, parallel an mehreren Projekten. Ich habe ja einige schon erwähnt, die was geworden sind. Es gibt aber auch andere Projekte, die sind erst in der Schublade gelandet. Also insofern ist das gerade noch so ein bisschen in der Schwebe, aber ich bin da ganz zuversichtlich.
Mhm. Ja, Georg, erstmal zunächst mal vielen Dank, dass du heute Abend hier Zeit genommen hast, live mit uns zu sprechen. Wahrscheinlich ist bei dir auch wahnsinnig heiß in Köln, denke ich mal.
Brütend heiß, wie in Bombay hier.
Ja, hier auch jetzt fast 40 Grad irgendwie und wir schwitzen hier auch. Aber zum Abschluss habe ich trotzdem noch eine kleine Bitte. Könntest du uns zum Abschluss noch einen kleinen Promi-Jingle hier einsprechen, den wir ab und zu in unserer wöchentlichen Sendung einspielen können? Das wäre beispielsweise sowas ähnlich, was das klingen müsste. Hallo, ich bin Georg Uecker. Dann kannst du dich kurz vorstellen. Und dann müsstest du am Ende sagen, und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Wir basteln dann unser Erkennungszeichen vorne dran und die Welle und hinten dran. Wir würden es aber wieder mal bei Gelegenheit immer wieder spielen.
Ich kann es mal probieren.
Okay, du kannst einfach kurz überlegen was und dann nehmen wir es einfach auf und ich würde es dann zusammenschneiden.
Hallo, hier ist Georg Uecker. Viele kennen mich als Carsten Flöter aus der Lindenstraße. Ich bezeichne mich als Unterhaltungsfacharbeiter und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
Super, das klingt sehr gut. Wir haben einige Gäste gehabt, die haben öfters gebraucht. Also du hast es sehr schnell und sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. So, jetzt entlassen wir dich aber auch schon fast in die Dusche wahrscheinlich bei der Hitze.
Ich stelle dich mal wieder in die Dusche, genau. Und dann setze mich mit der Unterhose im Kühlschrank, mal gucken.
Genau. Also Dankeschön, wir wünschen dir auf jeden Fall einen erholsamen Feierabend und danken dir noch einmal für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war Georg Uecker, Unterhalter und bestens bekannt unter anderem als Carsten Flöter aus der Lindenstraße, die ihr nach wie vor jeden Sonntag um 8.50 Uhr im Ersten sehen könnt. Das überaus lebenswerte Buch Ich mach da mal weiter ist im Fischer Verlag erschienen und kostet 15,50 Euro. Jetzt habe ich doch eine Frage ganz am Ende noch, weil wir haben ja noch einen Musikwunsch, den wir dir erfüllen möchten. Und der heißt Starry Starry Night. Was hat es damit auf sich?
Genau, der heißt eigentlich Vincent, aber die meisten kennen ihn als Starry Starry Night von Don McLean. Das ist das schönste traurige Lied, was es gibt. Ich höre eigentlich immer nur ruhige und traurige Musik zu Hause. Ich bin zwar eher so ein extrovertierter, fröhlicher Mensch, aber zu Hause höre ich besinnliche, traurige Musik. Und es ist ein wunderschönes Lied über das Schicksal von Vincent van Gogh. Don McLean beschreibt die Bilder sehr genau und beschreibt dann auch, warum ein Mensch wie Vincent van Gogh vielleicht auch keinen Erfolg haben konnte, weil er seine Zeit voraus war. Und das ist in sehr schöne Worte gefasst.
Mhm. Aber wo wir gerade von Vincent sprechen, was sagst du eigentlich zu dem Skandal, den es momentan gibt mit Sarah Connor, wo sich alle so erzürnen über den Song Vincent kriegt kein Hoch und so weiter?
Ich habe den Song ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Also geht so ein bisschen an mir vorbei.
Ah, okay. Alles klar, gut. Also an dir einen schönen Abend. Nochmal vielen Dank und dann hören wir jetzt.
Und ich grüße die Hörer und Hörerinnen der schwulen Welle.
Danke.
Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfer. Ich spiele den Easy bei Unter uns und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.